Und nun darf ich Sie alle herzlich begrüßen. Wir sind zusammengekommen, weil der lebendige, ewige Gott uns allen begegnen will. Warum sprichst du denn, mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht an meinem Gott vorüber? Weißt du nicht? Hast du nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug, den Unvermögenden. Das wollen wir heute entdecken. Und ich lade Sie ein, mit einzustimmen in das Lob Gottes mit dem Lied »In dir ist Freude« 288. Dir, Herr, wollen wir danken, auch an diesem herrlichen Sommermorgen. Von dir kommt alles. Das, was wir haben und essen und den Frieden, den du uns schenkst, die herrliche Welt, in der wir leben. Aber wir möchten doch heute Morgen dir begegnen. Und du siehst auch jetzt, wo Menschen um uns her bedrückt und traurig sind. Du siehst in das Verborgene und weißt, was jeden bekümmert. Da liegt auch bei uns so viel angehäuft, was wir falsch gemacht haben, wo wir dein Wort gebrochen und dir Unrecht getan haben. Vergib uns, lieber Herr. Und wenn du uns begegnest, dann wollen wir, dass du alles zurechtbringst und in deiner Vergebung alles auslöscht, was uns anklagt. Und wir danken dir, dass du niemand hinausstößt, der zu dir kommt, sondern dass du jeden in deinen Dienst nehmen willst und aus unserem Leben etwas machen zu deinem Lob. Wir wollen dir jetzt in der Stille all das bringen, was uns bewegt. Wir wollen es dir sagen. Wir beten in der Stille. Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Amen. In den Ferien pausieren unsere Chöre und dann ist es schön, wenn wir auch Gelegenheit haben, andere Musikstücke zu hören. Heute singen Dietmar Höhn und Michael Sarembe ein neueres Lied aus unseren Tagen.
Es ist ja seltsam, dass die Frage, warum, meistens nur gestellt wird, wenn es uns schlecht geht. Warum bin ich jetzt gerade krank? Oder warum musste gerade mir das passieren? Selten stellt jemand die Frage, warum geht es mir so gut? Warum bin ich so gesund? Und der König David hat einmal die Frage andersrum gestellt. Der hat sich gefragt, wie kommt es, dass Gott gerade mich kennt und liebt, wenn ich die riesige Schöpfung angucke, das Weltall. Was ist da der Mensch, dass du seiner gedenkst? Was bin ich, kleiner Erdenmensch, dass du an mich denkst, mich kennst und sogar noch liebst? Und deswegen heißt dieses Lied, was ist der Mensch, dass du dich seiner annimmst? Was ist der Mensch, dass du ihn so liebst? Das ist ein ganz einfacher Refrain und ich möchte ihn jetzt gern mit Ihnen zusammen einstudieren, dann können Sie nachher während dem Lied immer kräftig mitsingen während dem Refrain. Wir singen Ihnen den jetzt mal vor.
Was ist der Mensch, dass du dich seiner annimmst? Was ist der Mensch, dass du ihn so liebst? Was ist der Mensch, dass du dich seiner annimmst? Was ist der Mensch, dass du ihn so liebst?
Ganz einfach. Probieren wir es gleich mal miteinander. Ich schlage ein paar Takte vor und dann geht's los.
Was ist der Mensch, dass du dich seiner annimmst? Was ist der Mensch, dass du ihn so liebst? Was ist der Mensch, dass du dich seiner annimmst? Was ist der Mensch, dass du ihn so liebst? Ich hab kein Recht darauf, auf Gnade noch zu hoffen. Doch dann sagst du zu mir, komm hier zu mir, ich vergebe dir. Was ist der Mensch, dass du dich seiner annimmst? Was ist der Mensch, dass du ihn so liebst? Was ist der Mensch, dass du dich seiner annimmst? Dass du mich tragen wirst, grad wenn ich fall. Du hast in deinem Sohn Beweis genug gegeben. Jetzt liegt es nur an uns, zu dir zu gehen, ans Kreuz zu sehen. Was ist der Mensch, dass du dich seiner annimmst? Was ist der Mensch, dass du mich so liebst? Was ist der Mensch, dass du dich seiner annimmst? Was ist der Mensch, dass du ihn so liebst?
Ich danke dir dafür,
dass du, o oh Herr, dein Wort hältst,
dass du mich tragen wirst,
grad wenn ich fall.
Du hast in deinem Sohn
Beweis genug gegeben.
Jetzt liegt es nur an uns,
zu dir zu gehen,
ans Kreuz zu sehen.
Johnson aus Japan unter uns sind und uns jetzt grüßen.
Uns ist es heute Morgen eine sehr große Freude, mit Ihnen zusammen hier in der Hofacher Gemeinde diesen Gottesdienst feiern zu dürfen. Zuerst wollen wir uns vom Herzen bedanken für die großartige finanzielle Unterstützung und auch für die Unterstützung im Gebet. Unser Gott erhört Gebet. Unser Gott ist groß. Unser Gott ist mächtig, unser Gott ist der Herr. Aber wir stehen in Japan ebenso wie Sie hier in Deutschland im geistlichen Kampf. Dazu schrieb Paulus, denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, wir kämpfen gegen unsichtbare Mächte und Gewalten, gegen die bösen Geister zwischen Himmel und Erde, die jetzt diese dunkle Welt beherrschen.
Ja, wir könnten Ihnen viel erzählen aus allem, was sich tut in unserer kleinen Gemeinde in Japan, bei Tokio, Urayasu heißt die kleine Stadt. Aber wir wollen uns auf einige ganz schöne Sachen beschränken. Zunächst mal, was Gott Großes tut, seine große Gnade, wie er wirkt. Wir haben viel erlebt, dass Menschen zum Glauben kommen, aber hauptsächlich freut es uns, wenn Leute kommen in die Kirche das erste oder das zweite Mal und sagen, ich möchte getauft werden. Kaum sind sie zweimal gekommen, öffnen sie ihr Herz ganz weit und sagen, das ist für mich, ich möchte getauft werden. Das ist natürlich für Missionare und Pfarrer das größte, das schönste Geschenk. Und wir haben es jetzt dreimal erlebt. Meistens sind die betroffenen Leute durch Tiefen gegangen, wie zum Beispiel eine junge Frau, die dreimal kam und dann sagte, das ist der Weg für mich, ich möchte getauft werden. Ein anderes Ehepaar, junge Leute, sind durch Tiefen gegangen, weil der Mann plötzlich schwere Krankheit durchmachen musste. Sie kamen, sie sagten, das ist der Weg für uns, wir wollen Jesus gehören. Und das dritte Ehepaar, ein Pilot und seine Frau, kamen. Die Frau war ganz sicher, dass nur das Christentum, dass nur Jesus ihnen ein Leben geben kann, das sich lohnt. Und sie öffneten ihr Herz weit und kamen. Aber es gibt auch andere Fälle und wir merken sehr, wie wir im Kampf stehen jeden Tag. Leute, mit denen wir schon viele Monate, anderthalb bis zwei Jahre und unsere Kollegen bis zu vier Jahren Kontakt hatten, die sich kein Stück geöffnet haben. Und doch kommen sie, aber sie öffnen sich nicht. Und wir kennen Leute, die uns auch ganz klar sagen, warum sie sich nicht öffnen. Da ist das Geld. Das Geldverdienen ist das große Ziel in Japan. Das Leben ist teuer, aber es macht auch Spaß, viel Geld zu haben. Und weil man so beschäftigt ist mit Geldverdienen, hat man keine Zeit, in die Kirche zu gehen, Bibel zu lesen. Das ist ein Punkt, an dem wir deutlich merken, Satan greift ein am Geld. Das zweite ist die alte Tradition, die Religion, dass man seine Toten, seine Verstorbenen anbetet, verehrt, die Ahnenverehrung. Der Erstgeborene in der Familie sagt, was soll ich tun? Ich kann nicht Christ werden. Meine Eltern erwarten von mir, dass ich die Ahnenverehrung weiterführe, dass ich dafür zuständig bin, wenn sie sterben. Wer verehrt ihre Götter? Wer verehrt ihre verstorbenen Geister? Das ist ein großes Hindernis und viele Leute nehmen daran Anstoß. Das dritte ist, die Verantwortung der Kinder gegenüber mit der Ausbildung. Da hängt viel dran und wird viel Zeit investiert. Satan greift ein, macht die Leute zu beschäftigt, lässt diese Dinge groß werden und wir merken täglich, wie er versucht, Leute fernzuhalten. Wir merken das deutlich, wir stehen in diesem Kampf und wir möchten sie weiter bitten um Unterstützung in diesem Kampf. Wir sehen, dass Gott wirkt, wir sehen Großes, was er tut, aber wir sehen auch, dass es ein Kampf ist und wir möchten sie bitten, beten sie weiter für die Gemeinde in Urayasu, für die Gemeindestruktur, dass die Christen, die da sind, Verantwortung übernehmen und beten sie auch, dass ein Gemeindehaus, entweder dieses, das wir jetzt haben, uns erhalten bleibt oder dass wir bald ein neues finden. Auch das ist ein geistlicher Kampf. Man versucht, das Gemeindehaus von uns wegzunehmen, aber wir brauchen ein Haus. Bitte beten Sie weiter mit uns dafür. Vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank. Da wollen wir an euch denken im Gebet. Und wir danken euch auch für eure Briefe, die uns immer wieder eine Ermutigung und auch eine Stärkung sind. Hören wir nochmal Michael und Didi.
Im Alten Testament, im alten Israel, gab es für einen Mann, der sehr stark verschuldet war, die Möglichkeit, sich bei einem anderen Israeliten für eine befristete Zeit von ein paar Jahren als Sklave zu verkaufen. Und dieser Mann ging dann hin und bezahlte an seiner Stelle seine Schulden. Wenn diese Zeit dann abgelaufen war, konnte er sagen, ich gehe wieder, meine Schulden sind jetzt bezahlt. Oder er konnte sagen, mir geht's bei meinem Herrn so gut, ich will bei ihm bleiben. Ich will sein Sklave bleiben, sein Liebessklave, will bei ihm bleiben. Und dann wurde an der Haustür ein kleiner Pflock durch sein Ohr getrieben und das war dann immer das Zeichen, ich gehöre zu diesem Herrn, weil ich zu ihm gehören will. Und wieder König David hat einmal in einem anderen Psalm gesagt, herzlich lieb habe ich dich. In Bezug auf Gott hätte David ganz bestimmt gesagt, ich möchte zu Gott gehören, weil ich weiß, dass er es gut mit mir meint und weil ich täglich erlebe, wie er mich gut führt. Deswegen heißt dieses Lied, herzlich lieb habe ich dich, Herr meine Stärke, Herr mein Fels, meine Burg, Herr mein Erretter, mein Gott, mein Hort, auf den ich traue, mein Schild und Berg meines Heils und mein Schutz.
Der Herr lebt, gelobt sei mein Fels. bist der Gott meines Heils, sei hoch erhoben. Herzlich lieb hab ich dich, Herr, meine Stärke. Und mein Schutz, herzlich lieb hab ich dich, hab ich dich.
Dann haben wir nochmal zwei treue Freunde in unserem Gottesdienst, Isolde und Hugo Honegger aus Ebersbach-Vils, die ja vor Jahren im Ruhestand hinausgegangen sind. Isolde Honegger hat kurzfristig den Laden, den sie hatte und den sie betreute, zugemacht. Und jetzt war es doch sehr schwierig. Jetzt haben sie noch die Wohnung aufgelöst in der Frage, ob es noch einmal sein sollte, wenn es auf das 70. zugeht, einen Dienst für Gott zu wagen. Mitte des Monats soll nun die Ausreise sein, obwohl noch einmal gesundheitliche Operationen bevorstehen. Dürfen wir euch beide um ein Wort bitten?
Praise the Lord, was so viel heißt wie lobe den Herrn. Das ist der tägliche Gruß bei uns in Nairobi an der Theologischen Hochschule, an der wir tätig sind. Oder man kann es auch in Kiswahili sagen, da heißt es einfach Jumbo. Das heißt so viel wie Grüß Gott oder was machst du? Was wir machen, das ist eine theologische Hochschule aufzubauen. Das ist eine Lebensaufgabe für einen jungen Mann. Aber auch wir im Alter können da noch einiges dazu beitragen. Wir werden zwar nicht mehr erleben, dass die Schule fertig wird, aber so der Herr will und wir leben, können wir doch noch einiges dort tun. Ich möchte Ihnen einfach sagen, mit wenigen Worten, wie der Herr bei uns wirkt. Die Schule wurde vor 5 Jahren gegründet und existiert heute noch in ehemaligen umgebauten Hühnerställen. Aber es läuft, von 5 Studenten am Anfang haben wir heute 75. Es ist die einzige Schule in ganz Afrika, die Pfarrer ausbildet, Pfarrer, die aus englischsprachigen afrikanischen Ländern kommen. Mittlerweile wurden auch schon einige graduiert. Es ist etwa derselbe Stand wie hier bei uns die Pfarrerausbildung. Wir erleben, seit wir dort sind, zunächst sollten es ja nur 6 Monate sein, mittlerweile sind es fast 3 Jahre, wir erleben tagtäglich die Güte unseres Herrn und seine Kraft, seine Macht, die er dort demonstriert. Ich kann Ihnen das so sagen, ich bin vorher erinnert worden, als unsere Geschwister aus Japan von solchen Dingen reden. Auch bei uns spielen sich sehr starke okkulte Dinge ab. Das sind die alten Bindungen in den Stämmen, in den afrikanischen Stämmen, Bindungen an ihre Stammesgötter, an die Schamanen, an die Medizinmänner. Und das erleben wir jetzt wieder in diesen Wochen hautnah. Aber der Herr ist stärker und er wirkt. Es war uns bisher möglich, dank Ihrer Hilfe, dank der Hilfe von Geschwistern aus Amerika und aus England, 8 Vierfamilienhäuser für Studenten zu bauen. Das ist das Hauptproblem, die Studenten unterzubringen. Dann haben wir zurzeit 2 Zweifamilienhäuser für Professoren im Bau und ein großes Haus bauen wir zurzeit um in ein 3-Familienhaus ebenfalls für Professoren. ohne die vielen Gebete und ohne die viele auch materielle Hilfe von den Geschwistern, ich möchte sagen, rund um die Welt wäre das überhaupt nicht möglich. Und darin sehen wir, wie der Herr wirkt und was er tut, was er kann. Er baut auch diese Schule zu seiner Ehre. Jetzt kannst du noch was sagen.
Ich grüße euch alle sehr herzlich. Und ich soll viele Grüße sagen von unseren afrikanischen Geschwistern, bevor wir abgefahren sind. Jeder, der sich von uns verabschiedet hat, uns nochmal aufgesucht hat im Haus, hat gesagt, grüßt unsere Geschwister in Deutschland. Sagt ihnen, wie glücklich, dass wir sind, hier sein zu dürfen. Wie glücklich, dass wir sind, dass wir Theologie studieren dürfen und später zu unseren Geschwistern in unsere Länder zurückzugehen. Wir haben Studenten aus 16 Ländern und jetzt ab September, wenn das neue Semester beginnt, werden es Studenten aus 18 Ländern sein. Und ja, lauter Afrikaner natürlich. Und ich muss sagen, wir sind eine Familie dort auf dem Gelände. Wenn wir mal krank sind, oder sagen wir, wir sind an dem morgendlichen Gottesdienst nicht anwesend, gleich kommen verschiedene ins Haus und sagen, fehlt euch etwas? Hier haben wir euch Früchte. Und wir haben auch für euch gebetet. Das ist ganz wichtig und das ist ganz selbstverständlich, dass wir alle einander im Gebet tragen. Und sie beten auch für Deutschland, jeden Tag. Sie nehmen Anteil, was jetzt geschieht mit der DDR. Wird das gut gehen? Was sagt ihr da dazu? Wir wollen euch im Gebet mittragen. Und das finden wir so wesentlich, dass wir spüren, wir werden von unseren Geschwistern von zu Hause getragen. Und wir spüren, dass unsere afrikanischen Geschwister uns richtig angenommen haben. Wir sind wie Eltern für sie. Meistens sagen sie zu mir, Mama. Und zu meinem Mann, Mse, das ist ein Swahili-Wort für einen älteren, geschätzten Mann. Ja, was soll ich euch sonst noch sagen? Ich freue mich, dass hier so viele Christen zusammenkommen in der Kirche. In Afrika ist das selbstverständlich. Die Kirchen sind voll. Ob die nun 600 Leute fassen oder ob sie 4000 fassen, die Kirchen sind voll. Und der Gottesdienst, der geht über 2 Stunden, über 3 Stunden. Die Leute bleiben da. Die hören zu, sie wollen Gottes Wort hören. Und wenn ihr wüsstet, wie brav das die Kinder sind, die da so in den vorderen Reihen sitzen, ihr könnt es kaum verstehen. Wenn mal eins ein bisschen unruhig wird, da geht der Vater oder die Mutter für kurze Zeit raus. Es nimmt niemand Anstoß dran. Wir sind dort eine Gemeinde, wie man sie sich bloß wünschen kann. Ihr wisst vielleicht gar nicht, dass wir in Kenia 80% Christen haben. Katholische, evangelische, andere Denominationen. Aber wichtig für sie dürfte sein, dass 18% davon wiedergeborene Christen sind. Und wie sehr wünschen wir uns das für unsere Gemeinden in Deutschland. Und wie sehr bitten wir Gott, dass er noch viele zu Jesus führen möge. Ich wünsche euch einen gesegneten Sonntag.
Geht unter dem Schutz des Herrn am Freitag, 15. August ist es, 17. August von Stuttgart aus. Und wir wollen auch oben seinem Flughafen euch wieder im Namen des Herrn aussenden zum neuen Dienst. Er bewahre euch, wenn man zweimal beraubt wurde von Einbrechern in kurzer Zeit, dann weiß man auch von den vielen gesundheitlichen Gefahren. Und nun singen wir Befiehl du deine Wege, 294, die Verse 1 bis 4. Wir lesen aus der Geschichte Abrahams, 1. Mose 17, Vers 1 bis 8. Als nun Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm: Ich bin der allmächtige Gott, wandle vor mir und sei fromm. Das heißt eigentlich, sei ganz, liefere dich mir total aus, würden wir sagen. Das heißt fromm sein, Gott ganz zur Verfügung stehen. Und ich will meinen Bund zwischen mir und dir schließen und will dich über alle Maßen mehren. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und Gott redete weiter mit ihm und sprach: Siehe, ich habe meinen Bund mit dir und du sollst ein Vater vieler Völker werden. Darum sollst du nicht mehr Abram heißen, sondern Abraham soll dein Name sein, denn ich habe dich gemacht zum Vater vieler Völker und ich will dich sehr fruchtbar machen und will aus dir Völker machen und auch Könige sollen von dir kommen. Und ich will aufrichten meinen Bund zwischen mir und dir und deinen Nachkommen von Geschlecht zu Geschlecht, dass es ein ewiger Bund sei, so dass ich dein und deiner Nachkommen Gott bin. Und ich will dir und deinem Geschlecht nach dir das Land geben, darin du ein Fremdling bist, das ganze Land Kanaan zu ewigem Besitz, und will ihr Gott sein. Herr, jetzt zeig uns, was das Wichtigste ist, was du uns heute sagen willst. Amen. Da war eine Lebensspanne bei Abraham und Sarah, die in der Bibel einfach übersprungen wird. Sind genau, wenn man es nachrechnet, 13 Jahre. Und darüber steht kein Wort in der Bibel. Als Ismael geboren wurde, war Abraham 86 Jahre alt und jetzt ist er 99 Jahre, als ihm Gott wieder erschien. 13 Jahre. Was war in diesen 13 Jahren geschehen? Nichts. Oh, eine Fülle. Was denken Sie, was dieser Abraham gearbeitet hat mit seinen Herden? Es war Schönes, dass wir von Gott Aufgaben in dieser Welt haben. Aber es wird in der Bibel einfach drüber hinweggegangen, weil es nicht so wichtig ist. Denn was war mit dem Glauben Abrahams? Was hat er in diesen 13 Jahren mit Gott gerungen und gekämpft? Er wurde ja nicht fertig mit seinen Zweifeln, mit seinen Fragen. Er hat ja die Idee gehabt, die Sarah ihm eingab, dass er doch vielleicht über diesen Trick, über seine Magd zu dem verheißenen Nachkommen kommen sollte. Aber Gott war das ihm ja durchgestrichen. Das war nicht der Weg Gottes. Und dann grübelt man, fragt, Herr, was willst du eigentlich mit meinem Leben? Bist du wirklich der Herr? Steht alles in deiner Hand? Kann ich die Rätsel meines Lebens dir überlassen? Und man will gegen die Hoffnungslosigkeit ankämpfen. Man will den Glauben nicht aufgeben und man versteht das Wort Gottes, das man doch so klar gehört hat, nicht mehr. Stimmt denn Gottes Wort wirklich? Kann man sich auf Gottes Wort verlassen? In unseren Tagen wird ja der christliche Glaube umgedeutet. Man erlebt das auf Schritt und Tritt. Da wird immer nur gesprochen von dem, was der Mensch tut. Wenn Sie einmal die Abrahamsgeschichte auf das hin betrachten, was der Abraham glaubt und hofft und arbeitet, da kommt gar nicht viel heraus. Die Bibel erzählt gar nicht viel davon. Abraham ist uns da gar kein großes Vorbild. Da wird nicht viel erzählt von seinen Glaubenskämpfen, wie er mit seinen Zweifeln rang. Kommen Sie auch nie weiter, als dass Sie immer nur von Ihren Problemen reden, von ihren Fragen, die sie haben, von ihren ungelösten Zweifeln, die sich nicht erhellen lassen. Da erschien der Herr dem Abraham. Wissen Sie, das ist der Höhepunkt im Leben Abrahams, wenn man zu Gott findet. Und ich will das heute am Ende des 20. Jahrhunderts noch einmal so klar sagen, dass das der Kernpunkt unseres Glaubens ist, dass Gott Menschen begegnet, Menschen zu Gott finden und dass sie herauskommen aus Zweifeln und Fragen, aus ungelösten Lebensproblemen. Das ist mein erster Punkt, Gott macht sich bekannt. Wir könnten heute Morgen viel erzählen, wenn jetzt die Kranken erzählen könnten, wie sie sich tagtäglich weiterschleppen und keine Antwort kriegen auf ihre Fragen, dann ist das wie bei Abraham. Was war denn in diesen 13 Jahren drinnen? Ringen und kämpfen, zweifeln und hoffen? Aber das ist nicht das Thema unseres Lebens. Wir leben von den Augenblicken, wenn Gott zu uns redet. Wenn Gott zu uns spricht. Wenn wir wissen, Gott ist da. Der lebendige, allmächtige Gott. Darum können wir unsere Sorgen und Nöte, wie wir es gerade gesungen haben im Lied, befiehl du deine Wege bei ihm ablegen. Er sorgt doch für uns. Und das ist das Thema, von dem wir reden. Unser Mund ist voll davon. Gott ist da. In unserer Zeit, in der das Glaubensleben der Christen so müde und schwach und angekränkelt ist, muss man es immer wieder auf den Punkt bringen. Das ist das Thema. Es gibt einen lebendigen Gott. Und jeder Mensch kann in seinen Nöten und Zweifeln zu Gott finden. Abraham musste 13 Jahre warten. Sie müssen keinen Tag warten. Wir haben doch sein Wort heute in der Bibel. Wir dürfen die Bibel aufschlagen und einfach lesen, was sagt mir Gott heute
in meine Fragen hinein. Wir dürfen es den Kranken zurufen, so wie ich sie heute im Gottesdienst begrüßt habe. Warum sprichst du denn, mein Weg ist dem Herrn verborgen, mein Recht geht an meinem Gott vorüber? Weißt du nicht? Hast du nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, wird nicht müde noch matt. Er gibt Stärke genug den Unvermögenden. Das ist ja so gefährlich bei dem Christentum, das heute so häufig gepredigt und gelehrt wird, dass man so viel vom Menschen redet. Der Mensch Abraham war angefochten wie wir, machte Fehler wie wir, hatte Versuchungen wie wir. Und er kam in seinem Glauben auch nicht klar. Wie will denn Gott das einlösen? Ich verstehe Gott nicht. Aber in seinem ganzen Leben kam er doch bis zum Höhepunkt, bis zum Glauben. Er hat das Wort Gottes gehört und vertraut. Und darum hat Gott aus seinem Leben viel wirken können und hat ihn benutzt. Und das hört er jetzt in dieser Stunde auch, in der Stunde der Hoffnungslosigkeit und der Trauer, der Ratlosigkeit und des Zweifels. Und das ist das, was Zweifel überwindet, dass Gott zu ihm spricht: Ich bin der allmächtige Gott. Du, Abraham, du bist doch bloß der, der von mir, dem lebendigen Gott, geführt wird. Und ich darf Sie heute bitten, dass Sie einmal diese totale Wende Ihres Lebens verstehen, wenn Sie vor dem ewigen Gott doch heute stehen. Jetzt legen Sie das alles ihm einfach ab. Legen Sie es ihm hin. Er ist der allmächtige Gott. Da macht es nichts aus, wenn ein Abraham keine Kraft mehr hat, wenn er müde ist, wenn er einen alten Leib hat. Wenn Gott seinem Leben noch einen Sinn gibt, dann nur zu, ich will ihm dienen. Ich will ihm zur Verfügung stehen. Ich will ihm glauben. Sie können das bei all den Glaubenden der Bibel verfolgen. In dieser Kette stehen wir doch drin. Wie groß ist Gott, dass er sich so weit herunterbeugt? Ein Abraham konnte auch nicht durch die dunkle Mauer der Zweifels und der Fragen dringen. Gott ist vor uns verschlossen, auch vor den Gelehrten unserer Welten, vor den großen grübelnden Gedanken, weil zwischen uns und Gott die große Mauer der Schuld liegt. Wir können nicht einfach Gott vor uns her zitieren und ihn befragen. Aber das geschieht heute, das geschieht bei Ihnen, dass Gott zu uns redet, wie einst zu Abraham, durch sein Wort und sagt: Abraham, ich bin der allmächtige Gott. Ich treibe doch die Sachen, die dich bekümmern. Ich bring doch alles zu Ende. Es ist das ewige Erbarmen, das alles Denken übersteigt. Das sind die offenen Liebesarme des, der sich zu dem Sünder neigt. Wir haben einen Gott, der jeden sucht, der jeden von uns nachgeht, ihm begegnen will und das ihm zurufen will: Ich bin doch der allmächtige Gott. Mein zweiter Punkt: Weiter kommt keiner. Weiter kommt keiner. Ich weiß nicht, ob nicht auch ein Abraham vielleicht weiterkommen wollte. Bei uns ist das ja auch so ein Stolz. Ich komme ein Stück weit in meinem Leben ganz gut ohne Gott. Und viele Menschen, die wollen das heute gerade beweisen, sagen: Ich brauche doch Gott gar nicht. Ich schaffe mein Leben auch ohne Gott. Das sind es ja die Sternstunden, wenn wir plötzlich mit unserer Kraft scheitern und nicht mehr weiterkommen. Wir haben das vorhin gehört, wie da wieder zwei Familien hinausgehen, die Johnsons und die Honeckers. Und das dürfen die Sie gern nach dem Gottesdienst bei denen fragen. Die erleben das jeden Tag. Wie ihr Können und ihr Vermögen überhaupt nichts ausrichtet. In diesem Dienst scheitert man. Es ist bei Christen überhaupt keine Schande, dass wir fortwährend mit unserem großen Können und mit unseren Gaben gar nichts ausrichten von dem, was wir uns vorgenommen haben. Und dann kommt man immer bloß an den Punkt, dass man in der Stille horcht: Da ist der ewige Gott. Und weiter komme ich auch in meinem ganzen pfarramtlichen Dienst nie. An den Gräbern, in den Krankenzimmern, bei den Alten, so einfach stehen und sagen, da ist der allmächtige Gott, dein Herr. Und er hält dein Leben in seiner Hand, er lässt dich nicht los. Und du wirst erfahren, dass er der unumschränkte Herrscher über die Welt ist. Da steht ja im Hebräischen ein Wort, das man doch nennen sollte, El Shaddai. Und wie es bei diesen großen Gottesnamen im Alten Testament ist, man kann sie nicht genau übersetzen. Es klingen verschiedene Bedeutungen an. Das Wort Vulkan, der Schleuderer, der Mächtige, der verfügt über die ganze Energie. Es liegt doch in diesem Wort drin, dass Gott sagt, warum ringst du denn immer? Warum mühst du dich denn? Ich erlebe bei so und so vielen seelsorgerlichen Gesprächen, dass die meisten Menschen sagen, das habe ich so lange gekämpft und mich gemüht, damit fertig zu werden, und ich schaffe das nicht. Darum geht's ja. Bis sie es in die Hände des großen, allmächtigen Gottes legen, des El Shaddai. Ich bin der Genugsame, übersetzen manche Bibelausleger. Ich bin der Genugsame, sagt Gott. Wenn mein Können, mein Vermögen nichts vermag, nichts helfen kann, kommt mein Gott und hebt mir an, sein Vermögen beizulegen, so singt Paul Gerhardt. Alles Ding wert seine Zeit, Gottes Liebe in Ewigkeit. Das werden sie erfahren, wo ihre Kraft am Ende ist, kommt Gott mit seiner Hilfe. Und ein rastlos tätiger Apostel Paulus, der durch die Länder der damaligen römischen Welt eilte, erlebt es über einer schweren Krankheit, die ihn immer wieder matt setzt, dass Gott zu ihm sagt, lass dir genug sein an meiner Gnade. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Dieser El Shaddai, der Gott, der alle Macht hat, der Schleudrach, der den Blitzen und dem Beben der Welt gebieten kann, dieser Gott kann die Dinge lösen, die dich bekümmern. Ein Abraham, der nicht weiß, wie Gott seine Verheißungen noch erfüllt, lass das Gottes Sache sein. Traue ihm. Weiter kommt keiner als bis zum Glauben. Und wenn heute auch in unserer Welt eine so große Unruhe ist, was man alles tun und wirken und schaffen muss und immer Neues tun, sind Sie schon an den Punkt gekommen. Ich weiß, dass Sie ein tätig schaffender Mensch sind. Ich freue mich, wenn Sie auch in den Nachtstunden noch fleißig tätig sind. Aber sind Sie schon an den Punkt des Glaubens gekommen, wo man nur noch auf die Knie sinken kann und sagen kann, Herr, jetzt kann ich es nur noch in deine Hände legen. Ich werde mit der Sache nicht mehr fertig. Und dann macht Gott einen Bund mit dem Abraham und sagt, das mache ich ganz fest und gültig. Du sollst vor mir wandeln. Ich will über dein Leben verfügen. Ist ja noch wunderbarer bei uns befestigt in dem Bund, den Jesus mit uns macht, als er für uns stirbt. Und da hat Jesus das deutlich machen wollen, du lebst nicht mehr dein eigenes Leben, sondern ich will doch in deinem Leben wirken. Jetzt gib dich ganz mir her, ich will doch in dir herrschen. Ich kann mir ein Christsein nicht vorstellen, wo nicht Jesus, der Herr, die Mitte ist, der allmächtige Herr, der über uns verfügt und der uns gebraucht, wandle vor mir ganz. In unserer Welt gibt es immer wieder dieses Schaffen, dieses immer neue Vollbringen. Im biblischen Schöpfungsbericht heißt es ganz anders. Und Gott sah die Welt an, die er gemacht hatte, und siehe, sie war sehr gut. Dass in diese Welt eine Unruhe gekommen ist, die kommt nur davon her, weil wir Menschen von diesem allmächtigen Gott weggeflohen sind und ihn verloren haben. Und die ganze Unruhe der Welt kommt davon her, dass Menschen ohne Gott etwas schaffen wollen. Nein, umgekehrt, wenn sie wieder zu Gott zurückkehren, ihr Leben ihm öffnen, dann können sie an diesem Sonntag sagen, es ist ein Sabbat Gottes. Ein Ruhetag, ich will genießen, ich will mich freuen an der Schönheit der Welt. Und Gott trägt die Dinge, auch wenn Ihr Körper krank ist, lassen Sie es Gottes Sorge sein, wie er Sie zur Herrlichkeit führt. Wenn Sie mit den Problemen immer fertig werden, er ist der allmächtige Gott, er soll verfügen über uns, er hat uns in dieses Leben gestellt. Er ist der, der allen Schaden heilen kann. Ich wünsche auch denen, die noch Urlaub machen, dass sie wirklich Urlaub machen in Gott und zur Ruhe kommen, zur wirklichen Ruhe, wo man nicht meint, man muss mit seinen kleinen Händen alles umtreiben, sondern wir können nur mit unseren kleinen Händen das tun, dass wir sind, die großen, starken Hände des allmächtigen Gottes legen. Und nur noch ein neuer Anfang, das ist ein neuer Anfang, auch bei Abraham gesetzt. Es ist interessant, dass es auch im Leben von Christen, die zum Glauben gekommen sind, immer noch Einschnitte gibt. Er glaubt und doch wird er zu immer neuerer Hingabe geführt. Auch bei uns sind das Abschnitte, wo Gott uns immer stärker an sich bindet. 13 Jahre gerungen, gekämpft, gemüht, gehofft und dann neu erlebt. Der allmächtige Gott trägt mein Leben. Wir haben es ja noch nie richtig entdeckt. Wir haben es noch nie richtig begriffen, was das heißt, dass Gott sie führt, sie leitet, sie segnet. Gedanken des Friedens hat, sich in ihnen verherrlichen will. Bei Abraham wird gesagt, ich will dich zum Vater vieler Völker machen. Wir gehören ja auch zu diesen Völkern, die in den Fußstapfen Abrahams glauben. Aber ich kann das einfach gar nicht fassen, wenn jetzt in Israel den Nachtstunden diese großen Jumbo-Flugzeuge landen. In einer Nacht 2000 Juden werden eingeflogen. Das wäre umgerechnet auf die Bevölkerungszahl, wie wenn bei uns in einer Nacht 30.000 Asylanten kämen. Und das Volk jubelt. Die Verheißungen der Propheten erfüllen sich. Du bringst sie zurück von den Enden der Erde. Und wenn ein Saddam Hussein mit seinen großen Raketen droht, dann liest man ganz anders das prophetische Wort. Da steht ja so viel von den Gefährdungen Babels und dem Feind, der nochmal im Norden herzieht. Ich weiß nicht, wie Gott seine Verheißungen wahrmacht, aber das weiß ich. Dass das auch über den Nachkommen Abrahams in Israel steht, in den letzten bösen Tagen. Und dass Gott sein Wort wahrmacht, ich will dich zum Segen setzen. Und selbst wenn über Israel eine dunkle Zukunftsgeschichte steht, dann nehmen sie das nur als Bild für sich, dass man sich unter dem allmächtigen Gott sicher bergen kann, wie in einem Bunker, wo man sicher geborgen sitzt. Nichts kann mir geschehen, weil ich in seinem Frieden bin. Und ich darf jetzt einfach alle meine Sorgen und meine Ängste ihm hinlegen. Ich will das Land Kanaan ihm zum ewigen Besitz geben. Es gibt keinen Diplomaten in der UNO, der nicht über diese uralte Urkunde in 1. Mose 17 lächelt und sagt, die hat doch für uns heute keine Gültigkeit. Und Gott erfüllt sein Wort dennoch. Und er hat es erfüllt. Dass ein Volk dort sein muss, was er sich vorgenommen und was er haben will, das muss doch endlich kommen zu seinem Zweck und Ziel. Jetzt kann ich Sie bloß bitten, leben Sie so vor dem lebendigen Gott. Legen Sie alles, was Sie bekümmert, einfach in seine Hand. Und dann freuen Sie sich, dass man unbekümmert leben darf, ohne Sorge, ohne Angst. Er wird sein Wort erfüllen, auch durch die bewegte Geschichte der Menschen um uns her. Er wird sein Wort erfüllen. Er ist der Gott, der die Macht hat und der alles zu seinem Ziele bringt. Amen. Wir singen noch vom Lied 560, die Verse 1 bis 3. Sei still zu Gott, 560. Wir wollen beten. Herr, du hast einen Abraham auch durch dunkle Täler geführt und hast ihn warten gelernt. Und uns fällt das so schwer. Wir wollen immer Beweise sehen. Wir wollen das fassen mit den Händen, was du uns zusagst. Und dabei steht doch dies felsenfest, dass du der mächtige Gott mit deiner Liebe bei uns bist. Du bist gerade darum bei uns, weil wir dich betrübt haben, weil wir schuldig geworden sind. Und du willst dein ganzes Erbarmen jetzt an jedem von uns zeigen. Aber da willst du auch unser gehorsames Herz haben, dass wir nicht nur äußerlich mit den Lippen dir nachfolgen, sondern ganz, völlig dir folgen. Und das jetzt nicht nur im Dienst in Japan und in Kenia, sondern auch hier in Stuttgart in den vielen Aufgaben, in die du uns sendest, wollen wir dir dienen. Auch in den Bewährungen, die du uns auferlegst, wollen wir es laut sagen und rühmen, dass du dein Wort erfüllst und dass es wahr ist, was du uns zusagst und dass man sich auf dein Wort felsenfest verlassen kann. Wir danken dir, lieber Herr, dass das gilt bei jedem, der es im Glauben fasst, und wollen in diesen Tagen auch besonders beten für dein Volk Israel. Du wirst dein herrlich Werk vollenden, weil diese Welt deine Welt ist, aber dieses Volk Israel dein Volk ist. Herr, bewahre unser Volk davor, dass wir nicht noch einmal schuldig werden an deinem auserwählten Volk. Wir dürfen dich aber auch über unsere deutschen Geschichte anrufen, dass du auch in diesen kommenden Wochen und Monaten hier wirkst und auch den Politikern Weisheit gibst zum Lösen der Probleme, und bewahre unser Volk davor, dass wir nur den materiellen Gütern verfallen. Du hast unser deutsches Volk so reich gesegnet mit geistlichen Gütern. Gib doch in diesen Tagen wieder ein Aufwachen, dass Menschen dein Evangelium hören, zum Glauben an dich kommen und du sie segnen kannst. Wir bitten dich aber auch, dass du auch nun diesen Dienst segnest von Familie Johnston und Familie Honecker, dass sie viel Frucht wirken können für dich und dass du sie bewahrst an Leib und Seele. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.